온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und guten Tag zum Onda Info 243. Los geht's mit zwei Meldungen. Wir schauen nach Argentinien und erzählen euch, was die weltweit erste Arbeitskooperative von und für Travestis und Trans nach nunmehr 3 Jahren Planung und Ausbildung macht. Eine weitere Meldung dreht sich um den Hungerstreik der Mapuche in Chile. In unserem Menschenrechtsbeitrag zum Thema Bildung schauen wir wieder nach Argentinien und erzählen euch, wie die Demos in der Noche de las Lápices, Nacht der Bleistifte, eigentlich Erinnerungsdemos an die während der Militärdiktatur verschwundenen Schülerinnen und Schüler, plötzlich eine besonders aktuelle Note bekommen. Da es leider doch nicht mit einem aktuellen Interview zu den Unruhen in Ecuador geklappt hat, kommt kurzfristig ein weiterer Menschenrechtsbeitrag ins Programm. Angesichts des Medienmonopols in Brasilien, wo nur 9 Familien fast 90% der Massenmedien kontrollieren, ist die Verbreitung der kulturellen und politischen Vielfalt auf andere Kanäle wie freie Radios, Blogs im Internet und andere alternative Medien angewiesen. Diese werden aber kaum wahrgenommen. Gleichberechtigter Zugang zu diesen Kommunikationsmitteln ist seit langem eine der zentralen Forderungen von sozialen Bewegungen, die sich für eine Demokratisierung der Kommunikation einsetzen. Und dann mal wieder viel Spaß beim Hören.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Hoy empezamos, digo empezamos porque la hago propia, con la cooperativa. Hoy aquí empieza un sueño. Para que se haga realidad todos los vecinos.
Lange scheint es her. Dabei sind nur etwa gut 2 Jahre vergangen, seit Helbe Bonafini von den Müttern der Plaza de Mayo die Kooperative Nadia Echazú eröffnete. Die weltweit erste Arbeitskooperative, in der Travestis und Transpersonen nähen lernen, um dann vom Verkauf der selbst hergestellten Textilien leben zu können. In Argentinien müssen immer noch etwa 80% der Travestis als Sexarbeiterinnen auf der Straße stehen, um sich ernähren zu können. Eine gute Ausbildung und einen Job zu bekommen, ist aufgrund der gesellschaftlichen Ablehnung immer noch sehr schwer. So kommt diesem Versuch, sich Alternativen zur Straße zu schaffen, besondere Bedeutung zu. Was ist aus der Textilkooperative Nadia Echazú geworden? Lange habe ich nichts gehört, bis ich irgendwann auf ein Feature eines der bedeutendsten staatlichen Fernsehsender Argentiniens stieß. Vision Siete vom Kanal Siete hat der aktuellen Situation der Kooperative immerhin 6 Fernsehminuten gewidmet.
Vamos a compartir una experiencia inédita. Con el objetivo de poder dejar la prostitución, un grupo de travestis se juntó, se organizó y crearon una cooperativa textil. Tiene el apoyo del Estado y también de Madres de Plaza de Mayo y ya están trabajando.
Después de 3 años de preparación y formación,
Nach 3 Jahren Vorbereitung und Ausbildung hat die Kooperative dieses Jahr nun angefangen, ihre Bettwäsche zu verkaufen. Luana Berkins, die Initiatorin der Kooperative, betont, dass sie zwar noch staatliche Unterstützung bekommen, jedoch zunehmend finanziell selbstständig werden.
¿Qué cambió en este último año y cuánto han crecido?
El crecimiento fue no cualitativo, sino cuantitativamente.
Waren es zu Beginn 10 Companieras, die etwas hilflos vor den Nähmaschinen standen, ist die Kooperative inzwischen auf 60 Personen angewachsen, die begierig sind zu lernen, ihr Können zu zeigen und die davon leben wollen.
¿Cómo es el trabajo con ellas? ¿Se pelean?
¿Son buenas alumnas? Son muy buenas alumnas, están muy entusiasmadas, muchas ganas de aprender, eso es como la mayor satisfacción para un profesor.
So zeigt sich Anita Pechin, eine der Ausbilderinnen, ganz begeistert von ihren Schülerinnen.
La mente de la sociedad está un poco más abierta, porque el hecho de esta cooperativa es para que.
Insgesamt hat sich die argentinische Gesellschaft in den letzten Jahren ein wenig geöffnet. Nicht zuletzt dank Initiativen wie der Kooperative Nadia Echazú. So Norma Gelardi, Mitarbeiterin der Kooperative. Es geht darum, der Gesellschaft zu zeigen, dass Travestis bzw. Transpersonen nicht nur an der Ecke stehen können, sondern alles machen. wenn Mensch das nur zulässt. Also kauft Bettwäsche.
Der Hungerstreik der chilenischen Mapuche ist nach über 80 Tagen größtenteils zu Ende gegangen. 34 inhaftierte Mapuche waren am 12. Juli in den Hungerstreik getreten, um gegen ihre drohende Verurteilung nach dem Antiterrorgesetz zu protestieren. Das Gesetz stammt noch aus der Pinochet-Zeit und ist daher sehr umstritten. Während die Mapuche fordern, dass das Gesetz ganz abgeschafft wird, haben sich Vertreterinnen und Vertreter der chilenischen Nationalversammlung bisher nur zu einigen Modifikationen bereit erklärt.
Maunai maunai wirari niporo, tuktugan kai kutan kelelu kecilei, apolkei ragiwan meu wampo. Comure kita penoikei, wenu komeu. Tripai lafkenker, kawal ikusiei tiwampu, wente yai mameu.
Wir wollen und brauchen kein Antiterrorgesetz. Mit dieser Forderung hatte am 12. Juli der Hungerstreik der inhaftierten Mapuche begonnen. 34 inhaftierte Indigene verweigerten die Nahrungsaufnahme im Kampf für einen fairen Prozess. Die Abschaffung des zur Zeit der Militärdiktatur erlassenen Antiterrorgesetzes betrachteten sie als eine Grundvoraussetzung. Denn wer in Chile während der Ermittlungen anhand rechtsschwammiger Kriterien als Terrorist tituliert wird, kann bis zu 2 Jahren in Untersuchungshaft festgehalten werden. Anwälte haben im ersten halben Jahr nach der Verhaftung keine Akteneinsicht und als Indizien sind auch Aussagen anonymer Zeugen zugelassen, deren kaum überprüfbare Anschuldigungen im Extremfall zu Haftstrafen von über 100 Jahren führen können. Tele 13 Concepción präsentierte 2 angeblich anonyme Zeugen. Die beiden Jugendlichen erklärten, sie seien von der Polizei gezwungen worden, gegen angeklagte Mapuche auszusagen.
Los policías hoy día, bajo amenaza, a estos niños lo hacen firmar y sin saber en que ellos el día de mañana salen como testigos protegidos en el tema.
Nach über 2,5 Monaten Hungerstreik konnte am 1. Oktober doch noch ein Fortschritt erzielt werden. Unter Vermittlung des Erzbischofs von Concepción, Ricardo Ezzati, erzielten Vertreter der Hungerstreikenden und der Regierung eine Übereinkunft, welche die Terroranklage gegen die Mapuche aufhebt.
El gobierno no tiene convicción que los hechos por los cuales se ha imputado a los denominados comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas. Procederá así el gobierno a desistirse de todas las querellas por delitos terroristas y replantear tales acciones bajo las normas del derecho penal común.
Doch ist damit auch das Antiterrorgesetz vom Tisch? Nein, denn diskutiert und beschlossen wurden Ende September im Parlament lediglich einige Modifikationen des umstrittenen Gesetzes. Das Gesetz besteht also trotz der Änderungen weiter und wird wohl weiterhin Prozesse und die Verteidigung von Angeklagten beeinflussen. Daher haben auch nicht alle Mapuche den Hungerstreik beendet. 11 von ihnen hungern immer noch weiter. Sie wollen, dass das Antiterrorgesetz endgültig abgeschafft wird.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Bildung als Menschenrecht. Die Bleistifte schreiben weiter.
Daniel Alberto Racero, alias Calibre, 18 Jahre alt.
Maria Clara Ciocini, 18 Jahre alt.
Claudio de Acha, 17 Jahre alt. Horacio Ungaro, 17 Jahre alt. Francisco Lopez Montaner, alias Panchito, 16 Jahre alt.
Maria Claudia Falcone, 16 Jahre alt. In der Nacht des 16. September 1976, wenige Monate nach der Machtübernahme des Militärs in Argentinien, werden 6 Schülerinnen in und aus der Stadt La Plata verschleppt. Diese, sowie viele andere mehr, waren in der Schülerunion UES, auf Spanisch Unión Estudiantes Secundarios, organisiert. Sie hatten bis 1975 für den Erhalt des Schülertickets für Bus und Bahn demonstriert.
Claudia está en el viento, el agua de mar, ella junto a mi alma no va a regresar. ¿Dónde están las palabras? Solamente recuerdo, mi vida está desnuda como la verdad. En Argentina
Genossen, morgen mit oder ohne Repression. Die Schüler werden in La Plata bis zum Ministerium demonstrieren, um die sofortige Einsetzung des Schülertickets zu verlangen.
Forderung, auf die die Regierung der damaligen Präsidentin Isabel Martínez de Perón eingegangen war. Der Historiker und Schriftsteller Felipe Piña.
Eine der ersten Maßnahmen, die die Diktatur in einer klaren antipopulären Politik durchführte, war die Abschaffung des Schülertickets. Daraufhin mobilisierten sich die Gymnasiasten im ganzen Land. Ab diesem Moment begannen die Geheimdienste, die beteiligten Studierenden zu registrieren.
Diese Maßnahme reichte dem Militär jedoch nicht. Im September 1976 verschleppten Militärs 10 Jugendliche. Gustavo Calotti, 18 Jahre alt, und 9 Tage später Emil Semoler, 17 Jahre alt, Pablo Diaz, 18 Jahre alt, und Patricia Miranda, 17 Jahre alt, kamen erst nach mehreren Jahren Gefangenschaft wieder frei. Die 6 zu Beginn des Beitrags genannten Jugendlichen sind bis heute immer noch verschwunden. Sie sind die Kinder der Nacht der Bleistifte.
Die Bleistifte haben eine Resonanz, die den Namen besonders tragisch macht. Außerdem ist die Nacht der Ort dieser Monster, nicht wahr? Immer.
Der damalige Polizeichef der Provinz Buenos Aires, General Camps.
Ich sage, wenn diese Mütter sich in der gleichen Weise um ihre Kinder gekümmert hätten, wie sie es heute tun, würden sie jetzt nicht das Verschwinden ihrer Kinder beklagen.
Außerdem ist die Nacht der Ort dieser Monster, nicht wahr?
Am vergangenen 6. September, 34 Jahre nach der tragischen Nacht der Bleistifte, fand in vielen Teilen Argentiniens Demonstrationen statt. Einerseits, um die Vergangenheit in Erinnerung zu behalten, aber auch, um die Konflikte der Gegenwart öffentlich zu machen. Nora Cortina von der Organisation Mütter der Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Y estamos trayendo a la memoria la desaparición de los estudiantes.
Und wir sind hier, um die Erinnerung an das Verschwinden der GymnasiastInnen wachzurufen. Sie wurden damals verschleppt, weil sie die öffentliche Bildung verteidigt haben und für das Schülerticket und die Rechte der Studierenden kämpften. Und wir begleiten sie auch heute, wo die öffentliche Bildung den Bach runtergeht und sich niemand drum kümmert.
Auch die Correpi, Koordinatorin gegen polizeiliche und institutionelle Repression, ist seit 1991 bei der Demo der Nacht der Bleistifte anwesend.
Bueno, Correpi siempre ha estado presente en las marchas de la Noche de los Lápices. De hecho, la primera que se hizo, así masiva como esta, después de 1983, fue justamente en el año 1991.
Die erste massive Demo nach 1983 war im Jahr 1991, dem Jahr der Verhaftung und Ermordung von Walter Bulacio. Die Demo stand unter dem Motto Verurteilung und Strafe der Mörder von gestern und heute. Diese wunderschöne, massive Demo zeigt uns heute, wie der Kampf zunächst der Gymnasiasten und später der Studierenden das Thema auf den Tisch gepackt hat. Obwohl alles mit materiellen Forderungen begonnen hatte, ging es schnell um die allgemeine Verteidigung der öffentlichen Bildung. Dies hat die ganze Gesellschaft erschüttert. Wir können sehen, dass hier nicht nur die Organisationen anwesend sind, sondern auch viele Menschen, die schon ganz lange nicht mehr demonstriert haben und nun heute auf die Straße gehen. Sie folgen dem Beispiel dieser jungen Menschen, die uns mit 14 oder 15 Jahren zeigen, wie man sich organisieren soll und wie ein unabhängiger Kampf möglich ist.
Mehrere tausenden Schülerinnen, Studierende der Fach- und Hochschulen, Dozentinnen und Professorinnen demonstrierten und brachten die Erinnerung der Vergangenheit und die Forderung der Gegenwart zum Ausdruck. Und die Forderungen von heute sind mehr als konkret.
Was wir im Allgemeinen wollen, sind Antworten. Wir haben viele Verhandlungen und Gespräche gehabt, aber keine konkreten Antworten. Diese Maßnahme der Demonstration ist der Punkt, den man nach solchen Verhandlungen erreicht. Wenn wir keine Antwort bekommen, dann bleibt uns nur die Straße als Ausweg. Wir wollen eine Garantie für Bildung für alle, mit Ressourcen, mit Löhnen, mit Stipendien und in würdigen Orten. Das wollen wir. Eine Mobilisierung ist eine Antwort auf die fehlenden Antworten seitens der Regierung.
Die Konflikte betreffen nicht nur die Schulen, die von der Stadt Buenos Aires geleitet werden, sondern auch diejenigen, die dem Nationalen Bildungsministerium unterstehen.
Wir wissen, dass die Bildungsproblematik nicht nur ein Problem der Stadt Buenos Aires ist, sondern ein nationales Problem. Deswegen demonstrieren die Studierenden zusammen mit den Gymnasiasten aus den Schulen Pellegrini und Nacional Buenos Aires.
Nun, wir vom AStA der Sozialwissenschaftlichen Fakultät nehmen an dieser Demo teil. 34 Jahre nach dem 16. September 1976, der Nacht der Bleistifte. Wir demonstrieren für die sofortige Lösung der Konflikte der Gymnasiasten und der Studierenden, die zurzeit noch 5 Fakultäten besetzt halten. Und wir demonstrieren auch zusammen mit den Arbeiterinnen von Barana, Metal und Sancor, die sich ebenfalls im Kampf befinden, damit die Konflikte zu ihren Gunsten gelöst werden. Und dass kein Geld mehr für die Zahlung der Auslandsschulden oder für die Bezuschussung von Firmen ausgegeben wird, sondern für Arbeit, Gesundheit und Bildung.
Wir von der Fabrik Paraná Metal unterstützen diese Demo mit einer Gruppe von Studierenden der Technischen Schule.
Dass heute Tausende von Studierenden auf die Straßen gegangen sind, im Gedenken an so ein tragisches Datum in der Geschichte der Studentenbewegung, zeigt auch, dass die Studierenden wieder auf die Straße gehen, dass sie ihre Rechte in ihre Hände nehmen, um zu kämpfen und um diese Gesellschaft zu verändern. Die StudentInnen, die an der Spitze vieler Kämpfe stehen, zeigen einen Weg auf. So, dass den Menschen bewusst wird, dass es nötig ist, rauszugehen, um zu kämpfen und ein Unterdrückungssystem zu verändern.
Hier befinden sich alle, die schon lange dafür kämpfen, und neue junge Menschen, die dazugestoßen sind. Es ist eine gerechte Sache. Es geht um die Menschenrechte, nicht mehr und nicht weniger. Es geht um das Recht auf Bildung. Hinter uns ist ein Banner zu sehen, das lautet: Die Bleistifte schreiben weiter. Es ist ergreifend. Es ist ergreifend.
Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht gemäß Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948. Aufarbeitung der Gegenwart ist in Argentinien nicht ohne Aufarbeitung der Vergangenheit möglich. Und nicht nur in Argentinien. Für die Erstellung dieses Beitrags wurden O-Töne unter anderem des Films La Noche de los Lápices von Héctor Olivera und der alternative TV-Team tvpts.tv.
Kritik an den Massenmedien und der Streit um den Begriff der Pressefreiheit ist in Brasilien erneut an der Tagesordnung. Im Wahlkampf griff der scheidende Präsident Inácio Lula da Silva die Medien scharf an. Sie agierten wie politische Parteien, die Berichterstattung sei tendenziös und würde bestimmte Politiker bevorzugen. Die Presse antwortete, Lula sei autoritär und wolle die Pressefreiheit abschaffen. Monate vorher hatte der Präsident vorgeschlagen, das Rundfunkgesetz neu zu gestalten. Zuvor hatte bereits der von allen Ministerien gemeinsam erstellte Menschenrechtsplan empfohlen, verbindliche demokratische Regeln für den Mediensektor aufzustellen, so wie dies in vielen anderen Ländern, vor allem in Europa, der Fall ist. Die Reaktion rechter Politiker und der Massenmedien ist stets die gleiche. Sie würden sich solcher Zensur und staatlicher Einmischung nicht beugen. Der Vorschlag zur Regulierung insbesondere der öffentlichen Frequenzen, den Lula während seinen 8 Regierungsjahren nicht einmal erwähnt hat, ist seit langem eine zentrale Forderung von sozialen Bewegungen, die sich für eine Demokratisierung der Kommunikation einsetzen. Für den Journalisten Arthur Williams vom Kollektiv Intervozes ist es ein Widerspruch, dass in Brasilien eine enorme kulturelle Vielfalt herrscht, während die Vermittlung von Informationen in Händen weniger Unternehmen konzentriert ist.
In Brasilien reguliert der Markt die Kommunikation. Das ist von Nachteil für die gesamte Gesellschaft, da nur wenige Familien das Recht haben, ihre Ansichten im Radio, im Fernsehen und den großen Internetportalen zu verbreiten.
Angesichts des Medienmonopols in Brasilien, wo nur 9 Familien fast 90% der Massenmedien kontrollieren, ist die Verbreitung der kulturellen und politischen Vielfalt auf andere Kanäle wie freie Radios, Blogs im Internet und andere alternative Medien angewiesen. Diese werden aber kaum wahrgenommen, da es keine Regeln gibt, die der Öffentlichkeit einen gleichberechtigten Zugang zu diesen Kommunikationsmitteln und ihren Inhalten garantieren. Der 3. Nationale Menschenrechtsplan aus dem Jahr 2009 enthält auch einige Vorschläge zum Thema Kommunikation. Er ist Ergebnis einer breiten Diskussion der gesamten Gesellschaft, dessen Ergebnisse zuvor auf der 11. Nationalen Menschenrechtskonferenz zusammengetragen wurden. Dem Plan zufolge muss das Recht auf Kommunikation und der Zugang zu Informationen garantiert werden, damit sich eine Menschenrechtskultur entwickeln kann. Konkret sieht der Plan unter anderem vor, die Vergabe der öffentlichen Frequenzen für Fernsehen und Radio an demokratische Kriterien zu binden. Außerdem müssen repräsentative Instanzen geschaffen werden, damit die gesamte Gesellschaft Einfluss auf die Mediengestaltung nehmen kann. Die Sichtweise vieler kommerzieller Medien, dies laufe auf eine Einschränkung der Meinungsfreiheit heraus, weist die Medienrechtlerin Laura Tresca von der Organisation Artikel 19 zurück. Der Begriff Meinungsfreiheit dürfe nicht aus kommerzieller Sicht, sondern im Sinne einer demokratischen Kommunikation interpretiert werden.
Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando das pessoas poderem obter informações públicas, né, e poder formar uma opinião e poder expressar essa opinião frente a um Estado, né, sem ter interferência.
Wenn wir von Meinungsfreiheit sprechen, geht es darum, dass die Menschen Zugang zu öffentlichen Informationen haben, dass sie sich eine Meinung bilden und diese ausdrücken können, ohne dass sich der Staat einmischt. Der Staat darf weder deine Informationen zensieren, noch deine Äußerungen. Darauf bezieht sich der Begriff Meinungsfreiheit. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass es nicht ein Recht von Unternehmen, sondern ein Recht der Bürger ist.
Diese Definition von Meinungsfreiheit entspricht auch der Vision entsprechender internationaler Erklärungen, beispielsweise der UNO oder der amerikanischen Menschenrechtskommission der Organisation amerikanischer Staaten OAS. Aus dieser Verknüpfung einer breiten Definition der Menschenrechte mit dem Recht auf Presse- und Informationsfreiheit folgt, dass eine Gesellschaft sich nur dann demokratisch entwickeln kann, wenn das Menschenrecht auf Kommunikation gewährleistet ist. Der Aktivist Arthur William plädiert für eine rechtliche Verankerung der Richtlinien des Menschenrechtsplans in der öffentlichen Politik, damit dieses Recht auf Kommunikation auch in die Praxis umgesetzt wird.
Wenn die spontanen Äußerungen der Gesellschaft wie auch nicht kommerzielle Medien keinen gesetzlichen Schutz genießen, werden sie von den Behörden unterdrückt. Deswegen dienen die Vorschläge des Menschenrechtsplans und ähnliche politische Initiativen der Garantie des Rechts auf Kommunikation. Sie legitimieren eine natürliche Eigenschaft des Menschen.
Vorschläge zur Demokratisierung der Kommunikation und ein Ende der Verfolgung von Basisradios und kommunitären Fernsehsendern wurden auch auf der ersten nationalen Kommunikationskonferenz Ende 2009 formuliert. Das Thema ist umstritten, wird aber mittlerweile auf vielen Ebenen diskutiert. Nur die wichtigsten Informationsträger, die Massenmedien, weigern sich stur, die verschiedenen Meinungen wiederzugeben. Die meisten kommerziellen Medien boykottierten sogar die vom Präsidenten einberufene Kommunikationskonferenz. Ein zentraler Streitpunkt ist die von vielen Aktivisten geforderte gesellschaftliche Kontrolle der Medien. Der wahrlich unschöne Begriff wird von den Verteidigern der Status quo einfach mit Zensur gleichgesetzt. Claudia Abreu, Journalistin eines kommunitären Fernsehsenders in Rio de Janeiro, erklärt, dass diese Forderung lediglich eine gesetzliche Ausformulierung eines Artikels der brasilianischen Verfassung ist.
Soziale Kontrolle und Zensur sind nicht das Gleiche. Zensur ist ein Eingriff des Staates in das Informationsrecht der Bürger und in jeder Hinsicht verfassungswidrig. Was wir fordern, ist, die Verfassung in konkrete Gesetze zu übertragen. Mehrere Artikel unserer Verfassung weisen den Weg für eine Demokratisierung der Kommunikation.
Trotz des Entstehens einer Bewegung zur Demokratisierung der Kommunikation ist die auf Wahrung ökonomischer und politischer Interessen ausgerichtete Macht der Massenmedien ungebrochen. Ihre Kampagne gegen den dritten nationalen Menschenrechtsplan war erfolgreich. Fast alle wichtigen Forderungen der sozialen Bewegungen im Bereich Kommunikation wurden im Nachhinein gestrichen. Darunter die Möglichkeit, vergebene öffentliche Frequenzen zu entziehen oder die Veröffentlichung einer Rangliste von Medien, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühlen. Die Auseinandersetzung um den Menschenrechtsplan zeigt, dass die Vorgaben der Verfassung noch lange nicht in die politische Praxis umgesetzt wurden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de